Hallo und herzlich willkommen im Davenport. Wir nehmen euch heute mit auf eine Sklavenkolonie und feiern dort eine ganz besondere Reunion. Und wenn ich sage wir, meine ich natürlich mich, Sabine, und meinen guten alten Freund Patrick. Hallo Patrick.
Hallo, ich hoffe, du versetzt mir keine Elektroschocks.
Nein.
Gut.
Ja, wir sprechen von Folge 12 in der Staffel 3 von Sequest. Noch eine ist übrig.
Ja, die letzte.
Die vorletzte sozusagen. Und auch hier gab es wieder leichte Ausstrahlungsverwirrung. Also in der IMDb wird sie als Folge 12 geführt.
Mhm.
bei Fernsehserien.de ist es die Folge 10 vor Kriegerehre,
okay.
Also bevor Brody stirbt. Das ist dann wieder ein bisschen komisch. Und auf meiner DVD ist es Folge 12. Also bleib mal dabei.
Boah, 2-1 passt.
Ja, und Reunion ist ja eine Wiedervereinigung. Oder in Amerika heißen so auch die Klassentreffen. Also das ist ja immer dann Big Reunion, wenn die sich da in ihrer Turnhalle treffen und Klassentreffen feiern.
Prom Night, ne? Ja.
Ja.
Beziehungsweise das dann danach quasi, ja. Ja,
ja, und wir hatten kein Klassentreffen, aber wir haben ein bisschen Hausmeisterei.
Ja, ich muss erstmal eine Richtigstellung vornehmen, ist mir aufgefallen. Und zwar habe ich mich dazu hinreißen lassen, in der Besprechung zu Good Soldiers Donovan und Barry McGuire, die alten Folksänger, durcheinander zu werfen. Peter hatte Donovans Universal Soldier auf die Playlist gesetzt und ich habe gedacht, wir hätten schon ganz viel Donovan mit Eve of Destruction auf der Playlist, aber Eve of Destruction ist natürlich von Barry McGuire. Es tut mir leid, ihr zwei. Das wollte ich so nicht verwechseln und das musste hier dringend nochmal klargestellt werden.
Ja, und wir hatten auch Hörerfeedback zu Good Soldiers. Ja, und durchweg gute und sehr gute Folgenbewertung, Rückmeldung. Also, dass die Folge wirklich gut war und besser als gedacht.
Das ging uns ja auch so.
Ja. Und besser als gedacht ist die Staffel 3. Das hat uns zumindest Paul geschrieben, Paul aus München.
Mhm.
Hallo erstmal und liebe Grüße.
Liebe Grüße nach München, ja.
Entschuldige, ich habe lange nicht auf YouTube geschaut und habe den Kommentar nicht gesehen, weil der hat uns schon vor mehr als einem Monat geschrieben zu der Folge Vertrauenssache Equilibrium, die bei uns den Titel hatte, erst rot, dann grün. Also daher danke, Paul, und wir sind auch sehr begeistert von
genau,
Folge 3.
Genau, weil wir vorproduzieren, kommt das jetzt auch noch einen Monat später. Also, Paul, Grüße aus der ganz fernen Zukunft in die ferne Vergangenheit. Besten Dank fürs Feedback, das freut uns, ja.
Ja, wir haben dich nicht vergessen. Ich habe, muss ich zu meiner Schande gestehen, YouTube so gut wie nie auf dem Schirm. Also ich weiß, wir da auch veröffentlichen, aber irgendwie denke ich immer nicht dran.
Ich denke da auch nie dran. Ich gucke nur ganz selten mal rein, weil wir da so weirde Aufrufzahlen haben. Da geht es richtig hoch, dann wieder gar nichts und dann das ist ganz verrückt, ja.
Ja, wer weiß, in welche Algorithmen wir da reingespielt werden mit den Folgentiteln, keine Ahnung.
Also was tatsächlich, glaube ich, ganz gut gelaufen ist, ist diese Folge, die wir Fantastisch Atlantisch benannt haben, mit Michael. Schöne Grüße übrigens an dieser Stelle. Ich glaube, da klicken sich viele SchwurblerInnen mal rein. Das ist auch so schön zu diesem Cover passt mit diesem Helm und so. Und die hoffen dann wahrscheinlich auf
dass
den
wir wissen,
Content.
Wo es ist. Wir haben Atlantis gefunden.
Genau. Ja, dann werden sie ein bisschen enttäuscht, aber es macht ja nichts.
Aber sie lernen ganz viel über die Antike, genau. Von Michael. Also Bildungsauftrag erfüllt. Ja, Michael war ein toller Gast und heute haben wir leider keinen Gast dabei. Wir bestreiten das zu zweit.
Kriegen wir hin.
So, dass wir eigentlich gleich in die Folge einsteigen können. US-Premiere war am 28.01.96 auf NBC und Deutschland-Premiere war am 29.12.96 auf RTL. Laut Fernsehserien.de und die Televisionsvorschau hatte es ursprünglich mal geplant am 5.01. Also da wurde ja auch wieder was durcheinander geschoben.
Mhm.
Regie führte Anson Williams. Das ist dieser Happy Days-Darsteller, den wir zuletzt in Equilibrium hatten.
Ja.
Ja, und Drehbuch haben ja auch alte Bekannte, Karten Eastlake und Naren Shakar. Die hat man ja zuletzt bei Spindrift oder Second Chance, unserer Zeitreise.
Mhm.
Und auch ein Gast, da haben wir einen alten Bekannten, Ralph Wilcox, Mason Freeman. Der Mann ist nicht tot zu kriegen.
Nee. Hab mich auch ein bisschen gefreut, ist er wieder da.
Der hat mehr Leben als eine Katze. Ja, und dann haben wir noch Dennis Christopher, also ein Mann mit zwei Vornamen, der den Ambassador Dillington spielt. Und der hat in drei Filmen mitgespielt, die für einen Oscar nominiert waren.
Aber er wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, der war da ein Nebendarsteller. Vier irre Typen, Wir schaffen alle, uns schafft keiner von 79.
Okay.
Originaltitel war Breaking Away. Und da geht es um einen rennradverrückten Jungen in Amerika, der unbedingt in einem italienischen Profiteam mitfahren will.
Da habe ich noch nie von gehört. Und der war Oscar. Ja, okay. Ja.
Und ich glaube, ich habe den sogar gesehen.
Okay.
Dann war er noch dabei in Die Stunde des Siegers, 81. Und Django Unchained, den kennt man.
Den habe ich gesehen, ja. Der macht Spaß.
Ja. Und er hat einen Profiler mitgespielt, 45 Folgen. Also vielleicht
der so Profiler. Ja, der kam mir auch irgendwie bekannt vor.
Das Gesicht, ja, aber man wusste nicht wohin. Ja.
Bestimmt in einer Frisur. Ja.
Und James Ritz, der den Jeremiah spielt, der war dabei auch als Nebendarsteller in Der Grinch, Cocoon und Splash, Jungfrau am Haken.
Oh Gott, ja. Mit Tom Hanks, ne?
Nee, das ist mit ihr. Goldie Hawn und, stimmt, ja. Wie hieß denn der andere mit den langen Haaren?
Auch.
Ich weiß es nicht.
Nee, aber ja, den habe ich gesehen.
Ja. Ja, und dann haben wir noch Mark McCauley, der Herz spielt und der ist Schauspieler und Produzent für Killer Joe, Monster und The Punisher. Also The Punisher, das ist das Einzige, was mir sagt.
Klingt eher nach der härteren Gangart, die er so zeigt.
Ja, und er war Agent Harris im Bourne Notice. Also da hat er ja so eine wiederkehrende Rolle. Und wir hatten ihn schon mal, weil er war Colonel Mannheim in Folge 15, Staffel 2, Alone. Das mit diesen super Psychic-Typen da.
Ja, da habe ich nochmal geguckt nach dem armen John H. Brennan, der ja diesen Jason Pardee spielt. Hat kaum nennenswerte Auftritte laut IMDb. Und jetzt macht er so komisches Live-Coach-Motivationszeug offensichtlich. Ich werde diese Website mal nicht verlinken, aber ihr könnt das ja mal googeln. Vielleicht möchtet ihr den ja mal beauftragen, dass er euch mal so richtig durchmotiviert. Ja.
Na, mal schauen. Ja, und was aber sehr gut war, war diesmal die Televisionsvorschau, weil sie war kurz und knapp und hat auch alles so ziemlich erzählt, was los ist. Als die Siegwest eine Handelsdelegation zur Strafkolonie Tartarus bringt, trifft Lonnie dort ihren Ex-Geliebten John Pardee, der unschuldig zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt wurde. Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, aber der heißt Jason.
Ah ja.
Also, da war die Televisionvorschau jetzt nicht ganz so.
Die haben sie ja auch leicht mit der Ausstrahlung vertan.
Aber der Schauspieler heißt ja John. Da haben wir es vielleicht hergehoben. Mhm.
Oder ich habe es falsch abgetippt. Ich weiß es nicht. Ich gucke es jetzt aber auch nicht nochmal nach.
Ja. Ist das auch lange her.
Müsst ihr uns jetzt glauben. Und ich sage, wir tauchen auch gleich ein in die Handlung. Und da starten wir mal wieder schön unter Wasser mit so einem schönen langen Shot entlang der Seaquest. Also die fährt so richtig schön langsam durchs Bild und man sieht auch richtig viele Details. Also man sieht auch diese Andocklugen und das alles, was man auf den Modellen dann auch hat. Also richtig, richtig schön.
Ja, und auch so ein bisschen, ja, man kann es gar nicht so ganz erfassen, ne? Also man sieht so Strukturen irgendwie und aber man kann es gar nicht so, also es sieht auch viel größer aus als der Ausschnitt, den wir sehen. Das ist ganz cool.
Ja, und Ford ist auf der Brücke, hat das Kommando und wir erfahren, wir fahren zur Tartarus-Kolonie. Und weil wir schon Michael hatten, dann müssen wir jetzt auch mal ein bisschen...
Was ist Griechisch sprechen?
Ja. Griechisch rausholen. Ja, das Griechisch kann ich nicht, aber Tartarus ist altgriechisch und ist in der Mythologie der persinifizierte Teil der Unterwelt. Also irgendwo ganz tief im Hades, in der Hölle, ist da Tartarus der Teil und dort ist es ganz schlimm.
so ein bisschen die Hölle, ne?
Ja, und dort ist halt dieser Tartaros, ist einer der ersten Götter. Seine Geschwister sind Gaia, Eros und Nyx. Ja, und das ist quasi der Strafort der Unterwelt. Also dort kommst du dann hin, wenn du ganz, ganz böse warst. Und nach Tartaros hat man auch die Tartaren benannt, die man vielleicht kennt. Das waren ja so Reitervölker, so Gebiet, Ukraine und so weiterhin, die halt von den Mongolen auch dann im Zuge dieser ganzen mongolischen Völkerwanderungsgeschichten ja auch dann so ein bisschen mehr Richtung Europa gekommen sind. Ja, und da hat man halt auch gedacht, die kommen direkt aus der Hölle. Also teilweise hat man sie auch mit den Mongolen verwechselt. Ja, und in der Bibel gibt es auch noch den Begriff Tartarus.
Mhm.
Und das ist auch der Ort, wo die abgefallenen Engel, also die Dämonen, verbannt wurden. Also wenn du deine Kolonie so nennst.
Da schreist du schon raus. Ja, wir sind ein bisschen anders.
Da scheint das nicht ganz so das tropische Paradies zu sein, was Hudson uns verheißt, ja?
Ja, das ist schon eine schräge Wahl.
Aber schön deep wieder von den Drehbuchschreibern.
Ja.
Ja, und wie gesagt, liebe Grüße an Michael.
Liebe Grüße.
Ja, Althistoriker. Und der hat auch wieder einen neuen Podcast rausgebracht, in der fantastischen Antike. Und da hat er über Battlestar Galactica gesprochen und ja, die antiken Bezüge. Und das ist eine absolute Hörempfehlung. Total. Also
ja,
hört da rein. Das war echt cool.
Ja, jetzt ist es so, die Sequest ist ja irgendwie auf einer geheimen Taximission.
Ja, wieder mal.
Es durfte auch niemand an Bord irgendwie erfahren. Sondern wir haben jetzt so die Szene, wir sind gleich da und hat gesagt, ja gut, muss ich mich hier jetzt umziehen hier und in Schale schmeißen und so. Und dann will man sich eben mit den Gästen an Bord in der Schleuse treffen. Das heißt, die waren auch bislang der Crew gegenüber geheim. Ne?
Mhm.
Fand ich schon irgendwie krass, ja.
Ja, und was da noch cool war, das sieht man nur ganz kurz im Hintergrund. Mhm. Da, als er dann rausgeht, dann laufen so andere Soldaten vorbei. Und da ist eine Frau, die hat noch einen neuen Typ Uniform an, weil die trägt Hotpants. Also was dies ganz bei
Miss Henderson Sachen auftragen hier. Oder? Ja.
Und, also ich habe ja so sehr knappe Oberteile, hat man ja schon gesehen auch bei Henderson oder halt nur diese weißen Unterhemden. Aber so diese Hotpants hatte ich jetzt noch nicht so gesehen.
Vor allem nicht als offizielles Kleidungsstück, ne? Aber jetzt versammelt man sich in der Schleuse. Da tragen alle brav hier Khaki, ne? Und um es offiziell zu machen, ruft O'Neill hier jetzt auch Captain on Deck. So, und dann kommt halt Hudson ganz in Weiß herein.
Ja, und dann erfahren wir halt auch, also diese Tartarus-Kolonie ist im Südatlantik irgendwo.
Mhm. Ja, es ist South Atlantic Seamount. Da gibt es 77 oder auch 73, keine Ahnung. Es gibt eine ganze Menge Seamounts. Seamounts zeichnen sich dadurch aus, dass die Berge unter Wasser sind, die nicht die Oberfläche durchstoßen. Also sieht das ja auch ein bisschen aus da, ne? Also die scheinen ja irgendwie so relativ nah unter der Oberfläche zu sein, haben sich da irgendwie an einem Ort angesiedelt.
Es ist alles ziemlich groß. Wir haben wieder so Untertassenstationen, die auf riesen Stahlträgern sind. Also auch so ein bekanntes Design, was wir schon hatten. Ja, und jetzt erfahren wir, dass es halt diese Kommunikationssperre war, weil sie die Zivilisten von New Cape Quest aufgenommen haben und jetzt halt hier hingefahren haben. Hudson trägt wieder seine super schicke Ausgehuniform, also die weiße. Und dann lernen wir auch diesen Botschafter kennen. Und ja, das ist so ein 90er-Jahre-Typ, oder?
Also er hat so lange, blonde, fünf frisierte Haare. Und man sieht sofort arroganter Schnösel.
Der hat mich total super an diesen Telepathenschönling von Babylon 5 erinnert. Vergess Byron nicht, ja.
Ja, total süß. Und der ist jetzt irgendwie Teil von so einer Handelskommission und man will jetzt ein Handelsabkommen mit dieser Tartarus-Kolonie. Es scheint nicht nur irgendwie so eine Station zu sein, sondern irgendwie auch eine weltpolitische Entität in irgendeiner Form oder ein Land oder was auch immer. Mit dem möchte man ein Handelsabkommen treffen und man hat das alles geheim gehalten, damit die Aktienmärkte nicht verrückt spielen und solche Dinge. Also, ja.
Da sehen wir wieder mal, dass ja hier das Flaggschiff der UIO, was ja nur noch Militärs hat und nicht mehr hier die Wissenschaftler, aber trotzdem brauchen sie eine Kommunikationssperre, ja. Mhm. Weil halt die UIO mehr von diesen Aktienkursen und Großkonzernen, also Deon und Co. getrieben ist, als vom normalen Weltgeschehen anscheinend. Oder die bestimmt das Weltgeschehen, ja.
Es sind Handelsabkommen, sind ja auch gar nicht. Also das gibt's ja, das ist jetzt ja erstmal nichts. Ja. Ich habe mich da halt gefragt, warum machen die denn so einen Aufwand mit so einem U-Boot? Also du kannst doch auch einfach mit dem Flugzeug hinfliegen. Da musst du doch gar nicht so viel Geheimhaltung machen. Das dauert dann 2 Stunden und fertig. Ja, aber vielleicht ist Flugverkehr einfach in der Zukunft nicht mehr so drin. Ja,
ja, und Hudson und Ford müssen dabei sein bei den Verhandlungen und freuen sich schon total.
Mhm.
Und die anderen bekommen Landurlaub, weil das ist gleichzeitig ein tropisches Inselparadies mit Duty-Free-Zone.
Ja, aber sie sollen sich schon auch erst mit diesen Botschaftern da irgendwie abgeben und, mhm, und die irgendwie auf die Insel begleiten. Das habe ich nicht verstanden. Also warum müssen die denn da jetzt irgendwelche Militärs zur Seite gestellt kriegen? Was sollen die denn machen? Vor allem, die machen das ja auch gar nicht. Also ja, wir sehen ja nichts davon, dass die jetzt da irgendwie was zusammen tun. Und wir sehen auch nicht Hudson und Ford da sich irgendwelche Reden anhören, sondern die bleiben einfach auf dem Schiff eigentlich.
Da hackt es ein bisschen, aber
das ist ganz komisch, ja.
Die Leute müssen an Land.
Mhm.
Das sind sie dann auch. Und unser Unterwasser-Tropenparadies ist wieder ein schöner Park in Florida mit Sonne, Wind und Villen.
Ja, ich glaube, das war schon oben. Also
ja,
irgendwie haben die da ja dann noch ihr Inselchen oder sowas, ne? Hm. Ja.
Ja, und es ist nicht alles super im Paradies, weil Tony entdeckt ja dann auch schon gleich die Häftlinge oder Strafarbeiter. Und die erkennt man ja auch.
Steht drauf.
Ja, es steht drauf. Die tragen ja alle diese gleiche Häftlingsuniform, mhm, und die haben ja auch so einen Stachelring um den Hals und das erinnert ja wirklich sehr an die Südstaaten und die Sklaverei, wo ja einige Sklaven ja auch hier so Halsringe trugen.
Ja, Changing, ne? Kennt man, gibt's ja auch immer noch.
Also, ja.
Das ist ja leider einfach so in den USA, dass man die dann da auch einfach zu Strafarbeiten dann ranziehen kann.
Und Gott sei Dank sind sie nicht ganz so abgedriftet, weil wir haben ja einen wilden Mix an Strafarbeitern und nicht nur People of Color. Also hätten wir jetzt ja nur hier. Und dann wäre es zu sehr ja dann die schwarzen Sklaven gewesen. Aber wir haben ja alles dabei.
Ja, einer ist so richtig geil, dass so Fokumila und ein Schnauzbart. Sieht super aus. Der ist, glaube ich, gefangen wegen modischer Verbrechen.
So laufen die Leute in Berlin rum.
die jungen Leute wieder, ne?
Ja, ja. Ja.
Nee, aber das sah wirklich super aus. Muss ich sehr lachen. Aber dabei ist ja auch Mason Freeman.
Ja. Und wir erfahren ja dann auch, das sind halt Strafarbeiter, Kriminelle und die müssen selbst für ihren Unterhalt sorgen. Also Tony ist ja dann sofort ja gleich hier auf der Sache, naja, es sind ja so Sklaven, aber wir erfahren ja, das ist halt so gang und gäbe in der Tartarus-Föderation. Und man nimmt auch gern Gefangene von anderen Staaten auf gegen eine teilweise Gewinnabtretung. Also die haben da richtig ein Geschäftsmodell draus gemacht.
Ja, sehr sympathisch.
Ja, und nicht nur Mason Freeman ist dabei, sondern auch Jason, der alte Schulfreund von Henderson.
Ja, nicht nur Schulfreunde, ne?
Ja. Und die werden ja dann in die Unterwelt geführt, wo wir ja so beim Thema sind, in so einer Art Pumpenhaus. Also es sieht ja aus wie so ein Pumpenhaus von Springbrunnen.
Ja, tolle Tür. Also ja. Die Tür ist nicht super. Ja. Und es kommt jetzt schon, ne? Also Henderson geht ja auch zu Jason hin und so, und er beteuert seine Unschuld und dann werden alle abgeführt und ja, gruselig. Das ist Trouble in Paradise, ne?
Ja, und dann haben wir erstmal den Vorspann und danach sehen wir halt wieder Lukas, Toni, Tim und Loni, das war ja die Truppe, der jetzt an Land war, wie sie sich in die Daten der Kolonie reinhacken.
Ja, Lukas, ne?
Ja. Und da erfahren wir auch, es ist eine Sklavenkolonie, hallo unser Titel, ja.
Mhm.
Und 2/3 der ganzen Bewohner sind Sklaven und sie arbeiten richtig in der Schwer Industrie. Was genau, wissen wir nicht.
Ja, aber es klang ja vorher auch schon an, ne? Also wir brauchen hier irgendwie Hightech von denen und so. Also die Tartarus scheint Dinge zu produzieren, die man dringend braucht. Und ja, kneift man auch mal ein Auge zu, wenn es da mit Menschenrechten nicht ganz so gut ist.
Ja, und Tim findet das ganz okay, weil Jason wurde ja eingesperrt, weil er Meeresfarmer überfallen hat. Also
ja, einen, ne?
Ja.
Ja. Ja, also Tartarus selbst haben wir jetzt auch noch. Ja, die machen halt diesen ganzen Hightech-Kram, und weil das so giftig war und irgendwie Müll verursacht und so, hat man sich überlegt, ja, dann machen wir es am besten unter der Oberfläche und im Meer. Hab ich mir auch gedacht, boah, das ist auch eine gute Idee.
Das sieht's keiner nach,
genau,
dem Motto.
Das sieht's halt einfach keiner. Genau, wir machen das mit Sklaven und dann verstecken wir das auch so ein bisschen. Und jetzt wird es ein bisschen weird. Man findet jetzt nämlich einen Brief von Jason, den er der UEO schicken wollte. Das hat aber nicht geklappt. Und in diesem Brief und in dieser Nachricht hat er dann mitgeteilt, dass er fälschlich verhaftet wurde, also unschuldig ist. Und das ist auch bei vielen Kollegen von, Kollegen in Anführungsstrichen, also bei vielen anderen Sklaven so wäre. Und dann versteigert man sich dazu, mein Gott, wenn dieser Brief durchgekommen wäre, dann wäre das ja alles nicht passiert. Und da habe ich mir auch irgendwie gesagt, hä? Also nur weil ein Gefangener behauptet, ich bin unschuldig.
Ja.
Weiß nicht, ob das so viel lostritt.
Ja, der sagt ja im Prinzip, die Shanghai, also fangen ja Leute weg, um die da als Sklaven zu haben.
Und von Freeman erfährt man jetzt auch noch, der ist ja von der UEO quasi verhaftet worden.
Ja.
Die haben das dann in seinem Verfahren an so ein lokales Government weitergeschoben und die haben den dann nach Tartarus abgeschoben. Das fand ich auch so ganz schön bitter, wie er da so quasi durchgeschleust
wird. Ja, ja. Erst von Deon verraten, genau. Und dann auch. Du wolltest zwar hier alle töten, aber naja, interessiert uns nicht. Naja, aber Loni will dagegen vorgehen.
Genau, die ist jetzt direkt auf 180, ja.
Ja, ja, und mit ihrem Gerechtigkeitsgesinn und stellt das mal diesen super schönlingen Botschafter zur Rede. Und jetzt kommt dann Ford wieder, der will sie ja richtig abwürgen, aber sie lässt sich nicht abwürgen und irgendwie kennt er der Botschafter, aber Jason Pardy, und hat schon seine Akte angefordert, also hat das ja auch so einen Hinweis, dass diese Tartarus-Kolonie ja irgendwie auch ein Überwachungsstaat sein muss, wenn die das mitgekriegt haben, dass sie mit ihm da geredet haben und er da schon in Bilde ist.
Ja, dieser Botschafter ist auch sehr überspezifisch, wie er sich informiert, ne? So ist dieser eine Gefangene. Okay.
Ja, und wir wissen, dass es ja Menschenrechtsverletzungen gibt, aber das nehmen wir hin, weil wir brauchen ja das eine Supermaterial, was so toxisch ist in der Herstellung, dass wir es selber nicht mehr herstellen, aber gerne von denen da abkaufen, ja.
Genau, wir sorgen dafür, dass innerhalb der UEO sowas nicht passiert, aber außerhalb der UEO ist uns das einfach ein bisschen egal.
Ja, und dann wird ja Loni abgecancelt, erst vom Botschafter und dann vom Ford, und der gibt dir ja gleich Hausarrest. Also sie wird ja auf Quartier verbannt. Und dann kommt er nochmal ins Quartier und dann streiten sie und dann ist er auch wieder so richtig arschig. Also bei ihm kommt ja wieder die Eifersucht so raus und dann sagt er ja das, was man immer Frauen sagt, ne, du bist ja einfach übersensibel. Du hast vielleicht noch ein bisschen PTBS von deiner Haft in Makronesien und jetzt lass dich doch mal nicht so in deinen Gefühlen so leiden und das ist doch noch deine alte Liebschaft. Oh, der kommt echt nicht gut weg.
Nee, ist nicht der sensibelste.
Das ist eine wandelnde Red Flag.
Ja, furchtbar.
Ja, und sie widerspricht ihm ja hart und dann lässt er ja noch mehr die Eifersucht raus. Aber sie will unbedingt.
Ja, sie will helfen, ihrem Ex, ne? Und da kann er sie auch nicht von abhalten und signalisiert ihr dann auch, ja, kann dich eh nicht abhalten, da mach halt. Dann geh halt auf diese Insel in diesem anderen Staat und wir riskieren jetzt hier einfach mal so einen internationalen Zwischenfall.
Naja, da kann er sich dann aber auch als Vorgesetzter nicht durchsetzen. Ja, und dann erfahren wir auch noch, was es mit diesen Halsbändern um sich hat, weil die geben Stromstöße.
Weil Henderson da einfach so reinspazieren kann. Das muss man auch mal sagen, ja. Die geht halt in eine dieser, ja, weiß nicht, Minen,
Produktionsstätten,
wie auch immer.
Unterirdisches irgendwas.
Mhm.
Und da erfahr mal, dass er nicht einfach weg kann, weil dann kriegt er so einen Stromstoß. Aber Jason übergibt dir jetzt einen Brief, wo er alles dokumentiert hat.
Ja. Der ist aber diesmal aus Papier.
Ja.
Aber ich weiß nicht, was das soll mit diesen Briefen. Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Und dann kommt ja Freeman und stört sie und rempelt sie an und dann gibt's ja auch so einen Alarm und dann kann sie aber gerade noch rechtzeitig abhauen da, wieder rauskommen und wird von Tony, Lucas und Deckwood gefunden, weil Deckwood hat jetzt seine einzige Sprechrolle in dieser Folge.
Stimmt, ja. Ja, die wurden von Ford wenigstens geschickt, ne? Das ja. Muss ja mal aufpassen. Ja.
Ja, und dann geht's richtig los, weil jetzt gibt's einen Gefangenenaufstand, einen Sklavenaufstand und der Funk ist gestört und sie können sie nicht mehr mit der Sequest Kontakt aufnehmen. Und dann merkt Loni, sie hat ihr Funkgerät bei den Gefangenen verloren. Und Lucas weiß sofort Bescheid. Der weiß, dass man damit ja die Halsbänder deaktivieren kann, die er ja vorher nur einmal ganz kurz gesehen hat.
Genau, und die Gefangenen wussten auch sofort, oh Gott, jetzt können wir sofort hier alles stören und einen Ausbruch machen.
Mit einem kleinen Walkie-Talkie.
Genau. Das ging sehr flott.
Ja. Und die haben ja dann auch sofort einen Shuttle gekapert.
Ein Hochgeschwindigkeits-Shuttle ist das.
Ja, das ist, das merkte dann Hudson und O'Neill und sie versuchen das ja auch erst zu erreichen und dann abzufangen und das gelingt ihnen nicht. Und dann geht's los. Jetzt kommt der Botschafter zurück an Bord der Seacrest und auch unsere Crew.
Kommt der überhaupt zurück? Ist der nicht nachher dann auch wieder auf der Kolonie?
Das verstehe ich nicht, ja, aber der war mal kurz da und dann wieder weg.
Ja.
Da war die Continuity vom Drehbuch nicht ganz so. Aber jetzt
erzählt ist es halt Henderson auch erstmal Hudson, dass sie da war und dass sie sich dieses Kommunikationsgerät hat klauen lassen. Und Hudson so, ah ja, okay.
Wenigstens erzählt
sie. Wir haben gerade Wichtigeres zu tun. Ja.
Ja, und dann glaubt ja Loni, dass Mason Freeman das Funkgerät geklaut hat und auch das Shuttle. Und das stimmt auch. Aber nicht nur Mason Freeman ist an Bord, sondern auch Jason. Und sie nennt das Shuttle-Befreiungsschiff Icarus.
Ja.
Und da haben wir uns wieder griechische Mythologie bedient. Ja, weil Icarus ist nicht nur eine osteuropäische Bussorte.
Ah, okay.
Ja, es ist ein ungarischer Hersteller von Omnibussen und Oberleitungsbussen. Ich weiß nicht, hattet ihr das? So Busse, die mit Strom gefahren sind?
Du meinst jetzt wir im Westen?
Im Westen.
Grundsätzlich gab es Oberleitungsbusse, ja. Ich glaube aber nicht, dass die aus dem Ostblock importiert wurden.
Und in den 80er Jahren waren die der größte Bushersteller der Welt. Also die haben wirklich überall verkauft. Und wir hatten einen Icarus Omnibus, mit dem wir zum Schulsport gefahren wurden. Okay. Daher kannte ich das.
Freedom Ship Icarus.
Ship Icarus. Naja, und Icarus kennt man ja aus der griechischen Mythologie. Icarus und Daedalus wurden ja von König Minos in dessen Labyrinth mit dem Minotaurus auf Kreta gefangen gehalten. Und dann wollten sie ja fliehen und haben sich ja selber so Flügel gebastelt mit Federn und Wachs. Und Icarus hat halt nicht auf seinen Papa gehört und ist so hoch geflogen und dann ist halt, hat er die Sonne, das Wachs zum Schmelzen gebracht und dann ist er, sind ja seine Flügel auseinandergefallen und er ist dann ins Meer abgestürzt. Deshalb ist ja Icarus eigentlich auch nicht so ein guter Name
für einen Shuttle. Nee.
Ja.
Ja, gut, aber er wollte natürlich hinaus. Ja.
Ja, und nicht nur die Flügel sind verbrannt, sondern auch die Sklaven haben sich die Arme verbrannt, als sie mit diesen toxischen Abfällen in der Chemiefabrik gearbeitet haben.
Das Gesicht auch. Das sind schon
und das Gesicht, raus, ja. Also das sieht man jetzt auch an denen, die da noch im Hintergrund rumstehen. Und das wird ja auch ins Bild gehalten, um zu beweisen, nee, wir wollen jetzt nicht zurück. Wir wollen uns aber auch nicht der OIO stellen, weil die uns ja auch wieder zurückschicken würden, weil wir werden ja dort nur misshandelt.
Zum Glück sind übrigens Jason und Freeman, die haben nicht so Pusteln.
Nee, nur die anderen.
Glück. Ja.
Ja, und dann will ja Loni nochmal privat mit Jason sprechen und versucht ihm ja so ein bisschen ins Gewissen zu reden, ja.
So, jetzt hört uns keiner mehr.
Sie spricht ja auf der Brücke. Das hören ja alle.
Ja, der steht da ja auch zwischen all diesen Leuten. Ja.
Aber Jason traut halt Mason Freeman auch nicht richtig, aber sie kennen halt auch nicht mehr zurück. Also verfolgt die Sequest die Icarus weiter. Es ist ja ein Hochgeschwindigkeitsshuttle, deshalb haben sie da noch Vorsprung. Und jetzt ruft der Botschafter Hudson an, weil es ist ja irgendwie nicht mehr an Bord, sondern wieder auf der Kolonie.
Ja, wo ist der da genau? Also das sieht aus, als wäre ich in einem Club. Irgendwie so 90er Jahre Techno-Schuppen oder so. Wo sieht das da aus? Kann ja sein. Ne?
Ja,
dass er gerade auf einer Veranstaltung ist. Keine Ahnung.
Ich dachte, das sollte die Leitstelle sein, aber irgendwie kommt das nicht so richtig raus. Aber sie bekommen jetzt die Genehmigung, weil wir sind ja immer noch in den Gewässern der Tautaros-Konföderation, dass sie die jetzt verfolgen dürfen, weil das sind ja Kriminelle.
Genau, gleichzeitig werden die aber auch von so einem Tartarus-Schiff verfolgt. Da gibt es jetzt auch so eine Verfolgungsjagd.
Und es wird geschossen.
Ja.
Ja, und sie wollen ja auch das Shuttle gleich zerstören, weil sie sind sich ja am Recht. Sie sind ja hier in ihren Hoheitsgewässern. Aber bevor sie dazu kommen, flieht die Icarus zur Osiris-Basis. Da sind wir wieder in der Antike.
Ja. Und das ist eine internationale Forschungsstation, die da Gott sei Dank gerade zufällig ist. Und deshalb gibt es jetzt dann nachher so ein Gerangel, wer denn jetzt zuständig ist. Und die UEO ist zuständig für die Forschungsstation, weil die international ist, aber in Gewässern von Tartarus. Ja. Osiris,
ja. Ist ein altägyptischer Gott des Jenseits und der Wiedergeburt. Also wir bleiben unserem Thema mit der Unterwelt treu. Und er war der Richter über die Unterwelt und die Seelen der Verstorbenen. Oder einer der Quellgötter des Nils und Schutzpatron der Verstorbenen. Also hat eingeteilt, wer geht in die Unterwelt und wer nicht.
Ja, das ist irgendwie cool, dass sie das gemacht haben. Aber irgendwie passt das auch nicht so
komplett
richtig in die Folge.
Es geht komplett unter, ja. Da hat einer ein bisschen sich gefreut, als er das benannt hat. Aber es geht in dieser komischen Folge etwas unter.
Und jetzt werden halt diese Wissenschaftler auf dieser Station als Geiseln genommen. Und das ist auch so krass. Die werden als extrem wertvolle Geiseln bezeichnet. Und Freeman sagt auch noch, wenn wir die jetzt töten, dann wird die UEO um 100 Jahre zurückgeworfen. Was machen die da?
Keine Ahnung, aber es sind nur Nobelpreisträger dabei.
wilde Station, ja.
Ja, der Kreuzer will ja dann auch die Kolonie angreifen, aber dann ruft ja Captain Hudson den Captain des Kreuzers an, Admiral Hawker. Und weil ja jetzt die Geiseln auf der UEO-Station sind und die Gefangenen, darf Hudson verhandeln.
Da verpufft jetzt auch so ein bisschen Spannung, ne?
Ja, komplett, weil diese ganze Drohgebärde mit diesem Kreuzer ist auf einmal flupp weg.
Ja, dann macht die das halt, ne?
Dann ist ja gut. Wir schießen ja nur mehr rum, dann seid ihr zuständig.
Ja, jetzt geht es auch nochmal weiter mit Ford und Henderson. Und Henderson sagt jetzt, sie will jetzt die Verhandlung übernehmen. Da habe ich auch gedacht, ja, klar. Warum nicht Darwin oder Deckwood? Weil, bei aller Liebe, aber die ist doch nicht qualifiziert, sowas zu machen. Dann ist die auch noch persönlich betroffen. Weil da ihr Ex da irgendwie rumhängt, ja.
Ja, und diese persönlich betroffen Karte zieht ja auch Ford dann wieder. Und da fand ich aber unseren Captain mal wieder gut. Das hätte er jetzt auch wieder in eine Telenovela abgleiten können. Und da sagt er dann einfach nur, ey, das ist hier weder der Ort noch die Zeit für solche Art von Diskussionen. Lasst mal euren persönlichen Beziehungskram hier von meiner Brücke, ja. Also da hat man wieder einen guten, souveränen Captain. Ja, Jason ruft an. Es gibt Probleme bei den Wissenschaftlern.
Ja, irgendwie gibt's ein bisschen krank. Wahrscheinlich hat man sich auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Und jetzt will man irgendwie so was arrangieren mit medizinischen Gütern. Und die sollen jetzt rübergebracht werden und gleichzeitig dann Crewmitglieder vielleicht austauschen gegen Wissenschaftler. Und Freeman will Henderson und Lucas haben. Hat auch ein gutes Argument. Zumindest Lucas ist nicht so der Kämpfer. Hat vor dem nicht so viel Angst. Nicht ganz gut. Und dann ein bisschen hin und her schickt man die beiden dann auch rüber. Und Überraschung, die nehmen die einfach gefangen.
Ja, Freeman hat einen Hinterhalt geplant. Genau. Ja. Mhm. Und jetzt haben wir noch mehr Geißeln. Und jetzt kommt auch sein eigentlicher Fluchtplan. Er wollte sich einen UEO-Shuttle einfach organisieren, mit dem er fliehen kann. Ja, und das sagt er jetzt auch Hudson, weil jetzt ruft Freeman Hudson an und sagt, der will jetzt sicheren Abzug und stellt auch ein Ultimatum, hast jetzt eine Stunde Zeit. Und dann mache ich hier los. Ja, und er redet auch nur von sich. Also die anderen sind ihm auch ziemlich egal. Ja, und da redet ja auch Loni jetzt Jason ins Gewissen. Ja, also der ist egal, was mit euch ist. Der denkt nur an sich.
Ja, sie macht ihm jetzt ja auch noch Vorwürfe. Er hätte jetzt seine Ideale verraten und er wäre gar nicht mehr derjenige, den sie damals kennengelernt hat. Da habe ich mir schon so gedacht, ja. Aber
das sind 10 Jahre her.
Das, dann ist er unschuldig verhaftet worden. Seit 20 Monaten, sagt er, glaube ich, ist er da in so einer Sklavenkolonie. Dass der da jetzt erstmal daran denkt, irgendwie abzuhauen, finde ich irgendwie verständlich. So. Also er muss da jetzt nicht seine Ideale hochhalten aus meiner Perspektive. Und dann macht er auch noch dieses, außerdem musst du mir jetzt noch sagen, ob du mir das Kommunikationsgerät geklaut hast oder Freeman. So als wäre das irgendwie wichtig. Ja. Also, ey, ist schade, aber Henderson macht hier auch gar keine gute Figur die ganze Zeit.
Nee, nicht wirklich.
So.
Ja. Wir hatten wirklich nur am Ende eine gute Szene, aber der Rest, jetzt mischt sich noch der Botschafter ein, dem sind die Geiseln egal, dem ist das Abkommen das Wichtigste und der will jetzt, dass Tartarus das Kommando bekommt.
Da erfahren wir jetzt noch so einen Hudson-Fun-Fact, weil Hudson erzählt irgendwie von seinem Vater und dass sein Vater ihn Ehrlichkeit gelehrt hat und dann sagt der Botschafter irgendwie, ja, dann ist er aber wahrscheinlich kein besonders reicher Mann geworden, wenn er sich daran gehalten hat und sagt Hudson, ja, er hat sich nicht daran gehalten und er ist ziemlich reich geworden. Also Hudson kommt wohl aus reichem Elternhaus. Fand ich interessant, dass das jetzt mal so gedroppt wird.
Oder er meint reich im Sinne von ethisch-moralisch?
Ja, vielleicht auch.
Vielleicht auch. Na okay, Ford soll jetzt seine Spezialtruppe zusammenstellen und Hudson will die Kolonie stürmen.
Man weiß aber noch nicht wie, ne?
Man weiß noch nicht wie. Aber er will jetzt kurz einen Prozess machen, er hat die Nase voll. Jetzt lässt Mason noch das Shuttle umbauen, warum auch immer.
Fand ich auch komisch, ja.
Ja, ja und die Häftlinge kriegen jetzt auch langsam mit, dass sie ja nur so das Kanonenfutter sind und Lucas und Loni reden ja auch auf sie ein und ziehen sie dann auf ihre Seite und jetzt so
sollen sie... Mit den Jeremiah vor allem, ne?
Ja, und das sollen sie irgendwie Freeman ablenken, während Lucas da eine Überschwemmung simulieren kann mit dem Computer, wo er sich reinhackt. Das gelingt ihm auch, ja, weil dann gehen ja die Schotten runter, die Basis wird teilweise abgeriegelt, dadurch können halt auch die Häftlinge und Wissenschaftler entkommen in so Fluchtmodule, die es auf einmal gibt. Aber Lukas und Loni machen nicht mit, sondern machen nur die Tür zu und können nicht flüchten und werden dann von Freeman gestellt. Also gibt's
dann diesen, ich glaube, die hätten da noch reingepasst.
Ja, locker, ja.
Ja.
Ja, aber wir haben jetzt so ein Western-Showdown-Standoff-Situation noch.
Ja, jetzt wirkt halt die Sequest das Modul. Und umgekehrt hat man ja jetzt einen Zugang zur Station, das erkennt nämlich O'Neill, ne, dass man jetzt da, wo das Modul angedockt war, jetzt rein könnte. Ja, irgendwie ist das jetzt einfach die gleiche Situation wie vorher auch nochmal. Die haben ja immer noch jetzt Geiseln. Ja.
Ja.
Aber diesmal kommt jetzt die Sequest-Crew rüber.
Ja, und dann sagt er ja auch, ich töte den Lukas jetzt live vor der Kamera, wenn du mich jetzt hier nicht loslässt. Und dann geht er ja so zum Schein auf seine Forderungen ein und dann kommt aber Ford mit seinem Mann, die stürmen die Station, es gibt einen wilden Kampf. Dann stellt Loni Jason und er hat eine Waffe und nimmt dann irgendwie sie als Geisel und er hat sie wohl doch die ganze Zeit
genau,
verarscht.
Genau, er ist nämlich doch schuldig.
Ja.
Und er hat auch das Kommunikationsgerät geklaut. Jetzt ist alles vorbei.
Jetzt, kein Glück mit den Männern.
Nee.
Und dann kommt ja noch Ford dazu und dann befreit sie sich und schießt auf ihn und er stirbt.
Das ist auch krass. In ihren Armen.
Ja.
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 Schade.
Und jetzt haben wir noch eine Wendung, die wir nicht auf dem Plan hatten. Weil es wäre ja die Kolonie, die Häftlinge zurück. Die bringen ja Geld. Und auf einmal ist jetzt der Botschafter auf Hudsons Seite. Anscheinend hat das Geld vom Papa überzeugt. Ich weiß es nicht.
Ja. Aber er hat die Giftvergiftung da gesehen, ja.
Ja, irgendwie. Und das hat ihn dann bekehrt, dass das ja dann ganz schlimm ist. Und die haben ja Asyl gesucht und damit beenden wir auch die Verhandlungen und die Häftlinge kommen frei, kommt zur OIO, werden nicht zurückgeschickt.
Genau, da will man jetzt Einzelfallprüfungen machen, ne?
Und wer kommt wieder davon?
Offenbar Freeman. Also man hat die Station durchsucht.
Weg ist er.
Er ist weg und es fehlt aber so ein Raupenfahrzeug irgendwie. Ja.
Ja.
Kommen wir noch zu.
Ja, und dann haben wir jetzt die Szene in der Kabine, die ich noch mit die stärkste Szene von Loni in dieser Folge stand, weil sie sitzt ja dann in der Kabine und trauert oder so, weint ein bisschen, schaut sich alte Fotos an mit Jason.
Ja gut, sie hat ihn erschossen.
Sie
ist ein bisschen zu alt auf den Fotos.
Ja. Es ist keine Teenager-Highschool-Fotos.
Aber er hat so eine Brille, die macht ihn sehr viel jünger.
Ja, und dann hat sie ja wieder ihren Teddy auch, den wir ja von Anfang an kennen, von der ersten Szene mit ihr. Er kommt ja fort dazu und fragt nach ihrem Befunden und entschuldigt sich jetzt auch so langsam bei ihr und sie hadert jetzt ja sehr mit sich, zum einen, dass sie so getäuscht wurde und dann aber auch, wie er sie behandelt hat. Also sie stellt ja dann gleich mal die Beziehung zur Ford in Frage, weil er ja wieder sehr arschig war und das war ja in letzter Zeit ja auch sehr oft, also so sehr seltsam. Immer wenn sie mehr wollte, ist er ja nicht darauf eingegangen und hat zurückgerudert. Aber
das
dass sie die Liebe an, ja, das habe ich gut verstanden.
Das verstehe ich. Ich fand die Beziehung auch nie besonders
nicht gut.
Nicht
ne?
gut. Aber sie stellt dann ja auch die Liebe an sich in Frage und sagt, in mir ist etwas gestorben wegen Jason.
Na, der Satz war bescheuert. So. Also hätten sie das vorher nur gelassen mit dem, jetzt hat mich wieder ein Kerl verarscht und du warst keine Hilfe und du stehst ja nie zu mir und hilfst mir nicht und im Gegenteil wirfst mir Hysterie vor, obwohl du ja weißt, was ich hier echt eine schlimme Zeit hatte, ja. Aber sie macht dann mit ihm Schluss.
Wahrscheinlich.
Ob das jetzt eine Beziehungspause ist oder das Ende, das wissen wir nicht.
Also ich habe mich da schon gefragt, ne? Also sie lädt das ja sehr auf und ich habe mir dann so überlegt, also wenn ich jetzt erfahren würde, dass eine Ex von mir eine Bank überfallen hat. So, keine Ahnung. Dann fände ich das schon ein bisschen schräg.
Ja.
Das vielleicht auch so ein bisschen interessant, ehrlich gesagt, was sie da so bewegt. Aber ich glaube, das würde mich nicht an der Liebe an sich verzweifeln lassen.
Nee.
Also das war schon irgendwie so ein bisschen überladen. Und irgendwie war diese ganze Ford Henderson Geschichte, weiß nicht, das haben sie zu sehr auf die Spitze getrieben, so von beiden Seiten. Das war irgendwie, das matchte jetzt am Ende nicht so. Nee.
Nee, gar nicht mehr. Ja, und Freeman ist halt abgehauen mit diesem Forschungsfahrzeug, fährt jetzt am Boden der Tiefsee im Schnettengang lang.
Wahnsinn.
Sitzt in so einer Kleinkabine und löffelt Sauerkraut.
Und singt Kumbaya.
Kumbaya.
Und ich möchte dieser Szene unabhängig von dieser Folge möchte ich dieser einen Szene 5 Delfine verleihen.
Die ist
Wahnsinn.
Klasse. die hat, die ist die allerbeste Freeman-Szene ja, ever. Wahnsinn. Und die hat Regulator-Bananen-Niveau an die.
Super, super. Ich habe da gesessen und habe das gefeiert. Und so hört die Folge auch auf. Ja. Und da singt der Kumbaya und dann geht das in Kumbaya-Musik über und man sieht dieses Raupenfahrzeug wegfahren. Wahnsinn.
Es toll. Ist der Hammer.
Ja.
Und da haben sie aber auch wieder einen coolen Move gemacht. Ja. Also so richtig vierte Wand, weil Kumbaya ist ja so ein spirituell, also wirklich auch so ein Lied, was die Sklaven halt vielleicht auch gesungen haben. Also es kommt ja aus den Südstaaten und heißt ja hier, komm hierher, also Gott kommt zu mir.
Mhm.
Und wird halt heute nicht nur im religiösen Sinn gesungen, sondern halt auch oft bei Lagerfeuern ist das auch so ein Lied, was da so, so, so mit einer Gitarre am Lagerfeuer sitzt.
Cover oder so. Ne?
Ja. Ja, und US-Präsident Joe Biden hat gesagt, der ehemalige, also ein Gipfeltreffen hatte mit Wladimir Putin 21, hat er gesagt, naja, das war kein Kumbaya-Moment. Also da ist das auch ein geflügeltes Wort. Und da, ja, das Lied da, das war Wahnsinn.
Ja, auch mit der Sklavengeschichte halt vorher, ne?
Ja, und der Sklave, also das war richtig gut.
Ja.
Ja. Wie fandst du denn den Rest, Patrick?
Soll ich jetzt ein Fazit machen?
Ja, mach mal so ein bisschen.
Ich fand die Idee gut. So, ne? Also, ne, so, dass man so einen dreckigen Deal machen muss und dann feststellt, auch scheiße, die machen ja sogar Sklaverei hier und es geht hier gar nicht mal mehr nur so eine Umweltsauerei und ja, überhaupt, dass das gemacht wird und das wird ja auch getan. Ne? Also es ist ja einfach so, dass Häftlinge schlecht behandelt werden, nicht nur, sondern auch zur Arbeit gezwungen werden und eben als Sklaven auch einfach missbraucht werden. Das gibt's einfach. So ein bisschen an Behindertenwerkstätten hier in Deutschland denken und solche Geschichten. Anderer Fall natürlich, ne? Aber so irgendwie klingelt da was. Aber leider haben sie es ein bisschen versemmelt. So, diese Henderson-Ford-Geschichte, also es wäre, glaube ich, ganz gut gewesen, wenn der Jason nicht ihr Ex gewesen wäre, sondern ihre Cousine. Oder so. Weißt du?
Oder einfach so ein Schulfreund von damals,
ja,
ohne
genau.
Gleich
also
eine Liebschaft.
Wo sie eine Beziehung hat natürlich, aber jetzt eben keine Liebesbeziehung. Ja, und dann,
oder lass es ein Kumpel von Toni sein.
Ja, irgendwie sowas, genau.
Ja,
ja. Was Sinnvolles. So. Und der hätte ja sogar schuldig sein können. Es ist ja trotzdem scheiße, dass sie das so machen. Und ja, also das fand ich blöde. Und dass die dann auch nachher noch erschießen muss. Und es ist ja überdramatisch einfach. Das weiß nicht. Da kann sie natürlich auch ein Zusammenbrechen am Ende. Und das tut ihr nicht gut und das tut der Geschichte nicht gut. Also das fand ich ein bisschen schade. Das wirkt so ein bisschen dickschusterig. So gute Idee, aber nicht gut gemacht. Hammerabschluss.
Hammerabschluss.
Also nochmal. Also diese Szene, die habe ich mir mehrfach angeguckt, weil ich das so super fand. Wäre auch geil, wenn das die letzte Folge gewesen wäre. Und das wäre die letzte Sequest-Szene überhaupt. Wie Freeman da Kumbaya singt mit Sauerkraut in den Sonnenuntergang. Sozusagen, wäre toll gewesen. Aber es reißt natürlich nicht raus. Also ich gebe dem 2 Delfine, weil war unterhaltsam, war so eine Entführungsgeschichte. Aber leider sind sie da auch ein bisschen gescheitert. So.
Okay, ich bin da nah bei dir. Ich bin bei 2,5. Ich find's gut, was für Bretter sie jetzt bohren, ja? Also gerade mit dieser Sklaverei und was sie da so aufsetzen in Staffel 3, klasse. Die Umsetzung war halt ein bisschen Staffel 2-mäßig, weil sie diesen Telenovela-Plot da reingebracht haben, der nicht so hätte sein müssen. Und dass sie halt teilweise dann, was sie auch jetzt immer mit Henderson hatten, dass sie die richtig gut aufgebaut hatten. Hätte ja auch wieder eine richtig gute Folge für sie sein können. Mhm. Aber hat es halt teilweise wieder ein bisschen versaut, obwohl sie ja gute Momente hatten, ja, wo er ihr da vorwirft, naja, das ist da jetzt nur dein PTSD, wo man wirklich so sieht, dass er nicht so der tolle Typ ist. Und auch das mit den Halsbändern, das kam mir bekannt vor. Es gibt halt einen Film von 91, Wedlock, wo halt auch Gefängnisinsassen so ein elektronisches Halsband haben und die haben den Partner, den sie nicht kennen, und wenn die sich mehr als 100 Meter voneinander entfernen, explodieren die Bänder und dann halt die Köpfe. Daran musste ich denken. Weil dann brauchst du ja auch wie hier jetzt dann keine großen Zäune, weil das hatten wir in den Parken auch nicht. Hast ja einfach nur diese Hightech-Armbänder, die dann explodieren.
Oder halt auch elektronische Fußfesseln und sowas. Ne?
Ja, das alles. Der Ansatz war gut.
Mhm.
So diese Referenzen, die sie reingemacht haben, waren auch richtig gut durchdacht. Teilweise total verloren. Und Mason Freeman, also ich bin ein bisschen schade, finde ich schade, dass wir nicht noch mehr sehen, wie sich das mit dem noch weiterentwickelt hätte.
Ich meine, was der schon geleistet hat, der ist durch diesen Tunnel da irgendwie zurückgelaufen oder wie auch immer.
Der ist mit dem Omni-Pacific, hat Wahnsinn. Der abgekoppelt und ist Wahnsinn, unter Wasser irgendwie und ist dann doch wieder...
Ich finde, der hätte am Ende Dion irgendwie zur Strecke bringen müssen oder irgendwie sowas. Das wäre fantastisch, ja. Aber cooler Abgang. Definitiv.
Cooler Abgang.
Ja.
Bester Abgang ever. Ja. Wie komme ich jetzt zu meinen Meeresfakten?
Hast du Meeresfakten, Sabine? Erzähl doch mal.
Ja, ich habe, wir waren ja so bei Unterwasserfabriken. Wir hatten ja auch schon Unterwasserbergbau, was ja auch sehr diskutiert wird. Und da gab es jetzt eine Meldung vom Informationsdienst Wissenschaftliche Nachrichten, IDW. Da kommen immer so Sachen da. Und da hat man jetzt auf Manganknollen, also die man ja fördern will, die ja unten auf dem Meeresboden sind, wo wir schon gesagt haben, ist vielleicht nicht so gut, hat man jetzt eine Korallenart entdeckt, die da drauf wächst.
Ach.
Und da waren sogar ein internationales Forschungsteam und war auch Nadja Santo Domingo beteiligt. Sie arbeitet am Senckenberg Institut, das ist hier in Frankfurt. Und sie und ihre Kollegin Pribesca Contreras vom britischen National Oceanography Center, die haben halt diese Korallen entdeckt, da so vor Mexiko, also auch in der Szene, wo in der Ecke, wo man wirklich jetzt hier plant, auch Tiefseebergbau zu machen. Und haben das jetzt veröffentlicht und sie haben diese Koralle Deltocyanthus zoe metallicus genannt. Und das ist ein schöner Name, weil Zoe kommt von Leben und Metallicus Leben. Und da haben sie halt wirklich so einen kleinen, also es ist eine richtig kleine Steinkoralle, die da auf diesen Manganknollen, also das ist ja Metall, drauf sind. Und das ist wirklich nur ein einzelner Polyp, der so... Ja, wie so ein umgedrehter Krake kann man sich das vorstellen. Also die Beine gucken halt raus und der Kopf ist dann da unten, der da lebt. Und sonst hat man ja diese großen Korallen, da sind ja ganz viele Polypen, die so im Korallenriff sind und das ist halt nur ein einzelner. Und das Kleine lebt davon, von allem, was runterfällt. Also wirklich, was so runterrieselt an Nährstoffen, davon ernähren die sich. Ist schon verrückt, dass die da... Da unten ist es dunkel, es gibt keine Sonne. Dann hast du ja nur diese kartoffelgroßen Knollen, die dann ja auch so einzeln liegen. Die sind ja auch nicht wie so ein Riff so nebeneinander. Und da drauf ist dann so eine einzelne kleine Steinkoralle, die sich dann noch von irgendwelchen Rieselstoffen unternährt.
Klingt ein bisschen trist, das war als Leben, aber war cool, dass es das gibt. Ja,
ja, also... Wahnsinn, was die Natur kann, wo Leben in 5000 Meter Tiefe, was da voll möglich ist. Und das sagt halt auch wieder, wenn wir das einfach anfangen, da irgendwas wegzubaggern,
dann ist es weg.
Dann ist weg. Und keiner weiß mehr, wofür es vielleicht gut gewesen wäre.
Ja, ich denke dann auch immer, was wir wohl alles nicht wissen, was wir einfach so unwissentlich schon weggemacht haben. So.
Ja.
Und niemand wird es hier erfahren, weil es weg.
Ja, und ich würde sagen, dann tauchen wir aus der Tiefsee wieder auf. Ich würde sagen, such irgendeine Kumbaya-Version raus, aber setz die auf die Playlist.
Das mache ich gern. Ich werde auch nochmal, ich werde auch mal selbst Chain Gang von Sam Cooke noch auf die Playlist setzen.
Ja.
Das glaube ich, also, passend. Also,
das passt dazu.
Kommt dann beides, ja.
Ja, und wenn ihr wie Paul noch Meinungen zur Staffel 3 habt.
Ihr habt jetzt noch ganz kurz Zeit, um es mitzuteilen. Bald ist vorbei.
Mhm. Bald ist vorbei. Mhm. Die Kommentarfunktion auf YouTube, wir schauen jetzt öfters, oder auf der Website, oder ihr schreibt oder uns nicht. Einfach. Oder
auch, mal gucken.
Oder ihr schreibt uns einfach direkt unter darwinpod@web.de oder tickert uns an über Blue Sky oder Mastodon jeweils unter @darwinpod, dann sehen wir das.
Sehr gern.
Sehr gern. Und sind gespannt, was ihr dazu zu sagen habt.
Ja, ich schnapp mir jetzt mein Glas Sauerkraut, setz mich in mein Raupenfahrzeug. Kannst dich gerne dazusetzen. Dann fahren wir mal aus dieser Folge raus, würde ich sagen.
Da fahren wir aus der Folge raus.
Macht's gut. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Szene.
Die ist der Hammer, oder?
So geil.
Und ich habe da wirklich nochmal reingezoomt. Ich dachte, der löffelt der jetzt.
Ja, das war wirklich Sauerkraut, oder? Sind das so Nudeln? Vielleicht irgendwie so Asianudeln?
Ja, aber das sah echt aus wie Sauerkraut.
Wahnsinn. Ah, toll.
Super.